Am 20. November 1989, also vor über 30 Jahren, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention. Seitdem haben mit Ausnahme der USA alle Staaten dieser Welt die Konvention angenommen und sich verpflichtet, diese in ihrem jeweiligen Land zu verwirklichen. In Deutschland erfolgte dieser Schritt 1992. Seither gelten die Kinderrechte auch in Deutschland. Der wegweisende Perspektivwechsel, den die UN-Kinderrechtskonvention eingeläutet hat, ist: Kinder, also laut Konvention alle Menschen unter 18 Jahren, sind keine Fürsorgeobjekte, über die man einfach bestimmen kann. Vielmehr sind Kinder und Jugendliche Menschen mit eigenen Rechten, die es zu beachten gilt. In Artikel 3 stellt die UN-Kinderrechtskonvention klar, das Wohl des Kindes muss bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, als ein vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt werden. Außerdem stellt Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention klar, dass Kinder das Recht auf Gehör und Berücksichtigung ihrer Meinung haben. Aber was ist das genau? Das Kindeswohl? Oder wie es im englischen Originaltext heißt, the best interests of the child. Werden die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland angemessen berücksichtigt? Und gelingt es, ihr Recht auf Gehör umzusetzen? Von Gerichten, aber auch von Fachkräften, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Und wenn nein, warum nicht und was müsste sich ändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte in dieser vierteiligen Audioreihe. Ihre Aufgabe ist es, die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland zu begleiten und zu überwachen. Als Teil der unabhängigen nationalen Menschenrechtsinstitution Deutschlands setzt sich die Monitoringstelle dafür ein, dass Kinderrechte in Deutschland eingehalten und gefördert werden. Verwirklichung der UN-Kinderrechtskonvention in der Antidiskriminierungsberatung mit jungen Kindern. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sich ein diskriminierungssensibles Verständnis des Kindeswohls in der Praxis darstellt, aus Sichtweise zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wie schwierig es sein kann, Diskriminierungserfahrungen von Kindern angemessen und effektiv zu begegnen. Und welche Herausforderungen damit verbunden sind hinsichtlich des Rechts auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung von Kindern in allen sie betreffenden Angelegenheiten, gerade aus der Perspektive von sehr jungen Kindern. Dazu spricht Claudia Kittel, Leiterin der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention, mit Mariam Hashemi Yekani von der Antidiskriminierungsberatungsstelle KIDS, Kinder vor Diskriminierung schützen. KIDS gehört zur Fachstelle Kinderwelten am Institut für den Situationsansatz, ISTA. Und mit Dr. Emilia Roack vom Center for Intersectional Justice mit Sitz in Berlin.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid und wir ein Gespräch miteinander führen können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir steigen auch gleich ein ins Gespräch. Denn die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 ist in Fortschreibung der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte entstanden. Und das Besondere daran ist, dass dort Kinder als TrägerInnen von Menschenrechten besonders hervorgehoben werden. Und ein Stück weit könnte man vielleicht sogar behaupten, dass die UN-Kinderrechtskonvention überhaupt entstanden ist, weil international Einigkeit darüber bestand, dass Kindern der Zugang zu ihren Menschenrechten aufgrund ihres Kindseins erschwert ist. Dass also die Tatsache, Kind zu sein, auch mit einer gewissen Diskriminierung verbunden ist. Und Diskriminierung, das ist das Thema, zu dem ihr auch beide arbeitet. Und die UN-Kinderrechtskonvention, die trägt einen emanzipatorischen Ansatz in sich, Kindern den Zugang zu ihren Rechten zu erleichtern und damit der Diskriminierung entgegenzuwirken. Und ein Mittel laut UN-Kinderrechtskonvention sind Beschwerdemechanismen für Kinder. Damit sind Beschwerdemöglichkeiten gemeint, die allen Kindern leicht zugänglich sind und die mittels kindgerechter Verfahren eine effektive Bearbeitung der jeweiligen Beschwerde des Kindes ermöglichen. Und effektiv ist hier gemeint aus Sicht der betroffenen Kinder selbst. Und wenn ich von Kindern spreche, dann meine ich damit immer gemäß UN-Kinderrechtskonvention alle Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mariam, du arbeitest in der Beratungsstelle KIDS, Kinder vor Diskriminierung schützen. Und meine Frage an dich ist, welche Rolle spielen denn die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention in eurer Beratungsarbeit? Und was würdest du als besonders wichtig für Beschwerdestellen benennen, besonders für ganz junge Kinder, mit denen ihr ja arbeitet?
Ja, also wir bei Kids können eigentlich sagen, dass wir als Antidiskriminierungsstelle für Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren, also im Kita-Alter und im Grundschulalter, die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention unsere Arbeit zugrunde gelegt haben. Wir versuchen Kindern dabei zu unterstützen, ihr Recht auf Nichtdiskriminierung umzusetzen. Wir schaffen die Möglichkeit, ihre Beschwerden zu hören. Und wir versuchen dabei natürlich auch immer, die Interessen des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. Also wir versuchen dabei, die Kinder zu unterstützen, gehört zu werden, wenn sie ihre besten Interessen durchsetzen wollen. Und wir unterstützen natürlich die erwachsenen Bezugspersonen der Kinder dabei, diese Interessen ebenfalls durchzusetzen. Und wir beraten Kinder, die Diskriminierungserfahrungen machen, im Bereich Kita, im Bereich Grundschule, aber auch in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel Hort oder Sportverein, Ämter im Gesundheitswesen. Und dabei beraten wir Kinder, die Diskriminierungserfahrungen aus verschiedenen Gründen machen. Wir haben also die Zielgruppe Kind und dabei können die sich bei uns zu allen Diskriminierungsdimensionen beraten lassen. Die Kinder, die zu uns in die Beratung kommen, können sich dabei über alle Diskriminierungserfahrungen beschweren oder beraten lassen. Das heißt, wir beraten hier nicht nur zu einer Diskriminierungsdimension, sondern zu allen. Wir persönlich sehen dabei auch vor allen Dingen die adultistischen Grenzen in den Systemen und machen immer wieder die Erfahrung, dass Kinder mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen werden und versuchen hier nochmal die Kinder dabei zu unterstützen, ihre Beschwerden formulieren zu können. Unser Beratungsangebot richtet sich sowohl an die Kinder direkt im Alter von 0 bis 12, als auch an die erwachsenen Bezugspersonen, die die Kinder begleiten. Das heißt, wir führen Gespräche mit den Kindern über die Möglichkeiten, die sie haben. Wir hören ihnen zu, wir versuchen sie durch die Gesprächsführung in der Antidiskriminierungsberatung zu empowern. Und wir beraten die erwachsenen Bezugspersonen dahingehend, wie sie die Rechte ihrer Kinder auf diskriminierungsfreien Zugang zu Kita und Schule und auf diskriminierungsfreien Umgang in den Institutionen umsetzen können.
Vielen Dank, Mariam. Wer kommt denn da zu euch und was für Anliegen bringen die Menschen mit?
Das sind ganz unterschiedliche Fälle, die da bei uns ankommen. In den Kita-Fällen geht es häufig tatsächlich um die Frage, kriegen die Kinder überhaupt einen Zugang zur Kita? Vielen Kindern wird der Zugang zu diesen Systemen erschwert aufgrund von Beeinträchtigungen oder aufgrund von rassistischen Zuschreibungen, haben Kinder Schwierigkeiten, Kita-Plätze zu kriegen. Das ist dann ein Thema, was wir eher mit den erwachsenen Bezugspersonen besprechen und hier gemeinsam schauen, wie wir da unterstützen können. Gleichzeitig gibt es aber immer wieder Diskriminierungserfahrungen, die Kinder in den Institutionen machen. Das heißt, sie werden in diskriminierender Art und Weise angesprochen, sei es von anderen Kindern oder den erwachsenen Erzieherinnen und dem Fachpersonal in den Institutionen. Oder aber auch, dass sie aufgrund von ihren Diskriminierungsdimensionen nicht gleichberechtigt an den, zum Beispiel am Unterricht oder den Spieleinheiten teilnehmen können.
Wie sieht denn dann die Beratung konkret aus?
Wir schaffen einfach einen Raum, wo sie über diese Erfahrung reden können, wenn sie das möchten. Hierbei ist das Wichtige, den Kindern das Gefühl zu vermitteln, dass sie in einem geschützten Raum darüber reden können. Und viele Kinder geben die Rückmeldung, dass sie sehr beeindruckt davon sind, dass es eine Beratungsstelle extra für Kinder gibt, die nur dafür da ist, Kinder zu unterstützen, weil das eine Fokussierung ist, die sonst sehr selten gemacht wird. Für viele Kinder ist das auch eine wichtige Erfahrung von Beraterinnen, zu erfahren, dass auch andere Kinder Diskriminierungserfahrungen machen, dass sie mit dieser Erfahrung nicht alleine sind. Es ist eine wichtige Erfahrung für Kinder zu hören, dass ein Verhalten, was sie selber an den Tag gelegt haben, keine Begründung für eine Diskriminierungserfahrung durch zum Beispiel erwachsene Personen sein kann. Und dass sie, egal was an dem Tag noch passiert ist, sie eben das Recht haben, vor Diskriminierung geschützt zu werden durch die erwachsenen Personen. Das sind so Momente, mit denen wir versuchen, die Kinder zu unterstützen Und wir versuchen dann auch bei der Beratung der erwachsenen Person immer wieder die Interessen des Kindes tatsächlich in den Beratungsverlauf und auch in der Entscheidung, wie wir mit der Beschwerde umgehen, mit einfließen zu lassen. Wir haben die Problematik, da wir ja sehr junge Kinder beraten, dass die nicht ganz alleine in die Beratung kommen. Ja, alleine schon aufgrund eben der Barriere des Alters, der Selbstständigkeit. Kindergartenkinder finden nicht den Weg in unsere Beratungsstelle. Und auch Grundschulkinder, für die ist es eine sehr hohe Hürde, ohne erwachsene Begleitpersonen zu uns in die Beratung zu kommen. Damit haben wir eben immer schon die Anknüpfung an die erwachsenen Bezugspersonen. Wir haben uns die Frage gestellt, können wir Kinder beraten, wenn Eltern oder erwachsene Bezugspersonen nicht dabei sind? Und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, eine Beratung können wir immer durchführen, auch wenn Kinder alleine kommen. Allerdings würden wir nicht in der Lage sein, Kinder nach außen zu vertreten. Also ohne Zustimmung der sorgeberechtigten Personen können wir keinen Beschwerdebrief an die Schule schicken, an die Kita-Leitung oder an die Senatsverwaltung für Bildung, die zuständig wäre.
Da beschreibst du ja einen ganz zentralen Punkt. Zumindest ist es so in der deutschen Rechtsprechung, dass das immer das große Problem ist, wenn wir über Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sprechen, dass dann sehr schnell die Frage kommt bei Minderjährigen, dass das ohne das Wissen der Sorgeberechtigten nicht sein darf. Jetzt hast du eben gesagt, dass ihr in der Stelle ja erstmal ein Angebot unterbreitet und dass das eine Beratung ist. Das ist ja so ein bisschen so eine Trennung von Beratung und dann dem stellvertretenden Agieren. Und du hast da etwas beschrieben, da möchte ich gerne nochmal nachfragen, dass die Kinder sagen, es ist so ungewöhnlich, dass es so einen Raum gibt, wo man das machen kann. Hast du den Eindruck, dass in Kitas so ein Raum sonst nicht gegeben ist, dass man da als Kind solche Beschwerden direkt loswerden kann bei den Personen, den Erwachsenen, die sich da sonst mit einem befassen?
Also nach dem Sozialgesetzbuch 8 ist es ja eigentlich vorgeschrieben, dass alle Kindertageseinrichtungen Beschwerdeverfahren haben, die Kindern ermöglichen, Beschwerden zu äußern. Meine Kolleginnen Anne Backhaus und Berit Wolter haben sich lange, also 3 Jahre, mit diesem Thema beschäftigt und vor allen Dingen auch mit der Frage beschäftigt, wie müssen Beschwerdeverfahren für junge Kinder ausgestaltet sein, damit diese auch Diskriminierungserfahrung benennen können. Weil das eine ist, als Kind das Gefühl zu haben, ich kann mich beschweren, ich kann sagen, es ist etwas nicht gut gelaufen. Und die nächste Hürde ist aber, wie formuliere ich das als Kind im Kita-Alter, wenn ich eine Diskriminierungserfahrung gemacht habe? Und häufig ist es so, dass Kinder ihre Beschwerden unmittelbar anbringen. Das heißt, das machen sie im Kita-Alltag. Manche Verfahren sehen vor, dass es jeden Freitag einen Kreis zu Beschwerden gibt. Ja, und viele Kinder können A, bis dahin gar nicht warten und B, haben sie es vielleicht bis dahin auch nicht mehr so präsent, dass sie es dann benennen können. Und Kinder machen dann häufig die Erfahrung, dass sie versuchen, erwachsene Personen anzusprechen, um mitzuteilen, dass da was passiert ist. Und es passt gerade nicht in den Tagesablauf rein. Die Erwachsenen sind gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Die Erzieherinnen sind für bestimmte Diskriminierungserfahrungen vielleicht noch gar nicht sensibilisiert. Und die Frage ist ja, je jünger das Kind ist, desto stärker sind wir ja darauf angewiesen, dass Erwachsene lesen können, wie war die Situation, wie hat das Kind reagiert, was ist da passiert? Und eine große Hürde ist, dass es immer noch sehr viele Erwachsene gibt, die davon ausgehen, dass Kinder im Kita-Alter nicht diskriminieren können, aber auch Diskriminierung selber gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich das als Brille habe, dann kann ich als Erzieherin sehr schlecht Diskriminierungsbeschwerden wahrnehmen, die Kinder äußern. Der Unterschied bei uns in der Beratungsstelle ist natürlich, die Eltern haben sich schon entschieden, eine Diskriminierungsberatung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir haben Eltern, die sensibilisiert sind oder sorgeberechtigte Bezugspersonen, die sensibilisiert sind für das Thema Diskriminierung ihres Kindes und die das Gefühl haben, es ist etwas passiert, was nicht in Ordnung war. Und dann kommen sie zu uns in die Beratungsstelle. Und da erleben die Kinder natürlich genau diesen Moment, dass wir nur für sie da sind. Und wir nehmen uns ganz viel Zeit. Manchmal sitzen wir da 2 Stunden mit Kindern. Wir spielen, wir malen, wir reden über alles Mögliche, über Essen, Trinken, Lieblingsspiele, Lieblingsfarben, aber eben auch über negative Erfahrungen, die Kinder in der Kita machen. Und das ist natürlich etwas, das ist so im Kita-Alltag für die meisten Erzieherinnen auch nicht umsetzbar.
Diskriminiert aufgrund des Kindseins, würdest du eine solche Einschätzung unterstreichen?
Die meisten Kinder machen Diskriminierungserfahrungen, weil sie Kinder sind. Ja, und dann kommen eben weitere Diskriminierungserfahrungen dazu. Kinder passen nicht in den Lebensalltag von erwachsenen Personen und deshalb werden häufig Strukturen geschaffen, die nicht ausreichend kindgerecht sind. Und wenn es dann zu Störungen kommt, dann reagiert das System, dann reagieren viele von uns erwachsenen Menschen einfach sehr adultistisch und setzen eben unsere Macht durch, weil wir es können. Und Kinder sind dem vor allen Dingen so ausgeliefert in dem Moment, weil sie häufig gar nicht verbalisieren können, warum das nicht okay ist, was da gerade passiert. Sie werden zur Seite gewischt, sie werden nicht gehört, ihre Gefühle werden nicht ernst genommen, Beschwerden, die sie vortragen, werden beiseite gewischt. Also häufig kommen Sätze wie, das war nicht so gemeint, das hast du nicht richtig verstanden oder aber das ist gar nicht so schlimm. Und das sind natürlich alles so Momente, wo sich zeigt, dass Kinder, und das erleben alle Kinder. Und dadurch haben wir eben einfach diesen Moment der adultistischen Diskriminierungserfahrung, die wir in unserer Beratung auf jeden Fall immer sehr ernst nehmen und auch versuchen mit zu besprechen und zu berücksichtigen, indem wir versuchen, so adultistisch kritisch wie möglich mit uns selbst und unseren Strukturen umzugehen. Und auch wir sind natürlich in keinster Weise frei von Adultismus in unserer Beratungsstelle, weil so wie wir aufgebaut sind, haben wir schon ganz viele Barrieren für Kinder. Und das lässt sich aber so, wie die Welt momentan strukturiert ist, auch nicht verändern.
Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, der ist auch einer der vier Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention und dort in Artikel 2 festgeschrieben. Emilia, du bist Founder und Executive Director beim Center for Intersectional Justice in Berlin und ihr veröffentlicht jährlich einen Bericht zu Intersektionalität und Antidiskriminierung in Deutschland. Der Bericht, der beschreibt die Entstehung von Intersektionalität, räumt mit gängigen Missverständnissen auf, zeigt konkrete Beispiele von intersektionaler Rechtspraxis und zeigt potenzielle Handlungsräume und Handlungsbedarfe für den deutschen Kontext auf. Kannst du uns erstmal bitte nochmal erläutern, was Intersektionalität eigentlich ist? Und dann würde uns natürlich auch besonders interessieren, ob ihr auch Erkenntnisse habt zu Kindern und wie sich Intersektionalität besonders auf junge Kinder in Deutschland auswirkt.
Also Intersektionalität ist ein Begriff, der von Professor Kimberly Crenshaw geprägt wurde in 1989. Und er beschreibt die Verschränkung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen und Unterdrückungssysteme. Und das ist ganz wichtig, dass es sich nicht nur auf die Identität bezieht, also die Identität der Menschen, also die unterschiedliche Dimension von, also entweder Vielfalt oder die oder von Diskriminierung, sondern auf die Systeme, die gesellschaftliche, politische und historische Systeme, die eben unsere Identitäten prägen und reproduzieren. Und das heißt, dass Intersektionalität in kurz, und ich mag diese Definition, weil sie zeigt, worum es eigentlich geht. Intersektionalität ist Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung zu bekämpfen, Ungleichheiten innerhalb von Ungleichheiten zu adressieren und Minderheiten innerhalb von Minderheiten zu empowern und sichtbar zu machen. Das heißt, es versucht, also durch diesen Konzept ist es jetzt möglich, Gruppen und Subgruppen von, also Bevölkerungsgruppen, die in den gängigen Antidiskriminierungspolitiken vergessen werden oder ausgeblendet werden, wieder ihnen Platz zu geben und sicherzustellen, dass sie nicht durch diese Politiken vergessen werden.
Und mit Blick auf Kinder und Jugendliche, was habt ihr da für Erfahrungen oder Erkenntnisse?
Wie Mariam auch schon gesagt hat, es gibt Diskriminierung aufgrund von Kindsein. Und das ist wirklich etwas, was alle Kinder teilen. Und dann noch dazu gibt es zusätzliche Diskriminierungsformen, die eben Zugänge erschweren und auch Gehör erschweren. Und das sind die Diskriminierungsformen, die auch bei Erwachsenen sich wiederfinden. Zum Beispiel, es macht einen Unterschied, ob ein Kind weiß ist, männlich und auch aus der Mittel- oder Oberschicht, oder ob es ein Kind ist, der mit Migrationshintergrund, Muslim und schwarz, auch ein Mädchen und aus der Arbeiterklasse. Deswegen, und auch natürlich Kinder mit Behinderung, also ganz, ganz wichtig, sind auch von intersektionaler Diskriminierung betroffen. Deshalb diese Kreuzung von unterschiedlichen Identitätsmerkmalen, aber auch Unterdrückungssysteme, also ich bestehe darauf, sie Unterdrückungssysteme zu nennen und nicht nur Diskriminierung, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches System, was sich negativ auswirkt auf die Zugänge, auf die Ressourcen, auf das Gehör eben und auch auf die Repräsentation, hat eben einen Effekt auch auf Kinder. Und in diesem Sinne, ich finde das auch ganz wichtig, Diskriminierung nochmal zu definieren, weil natürlich Diskriminierung umfasst auch individuelle Diskriminierungsformen, also die meistbekannte Formen von Diskriminierung. Also wir verstehen meistens unter Diskriminierung interpersönliche Interaktionen zwischen Gruppen von Menschen oder zwischen Menschen. Aber Diskriminierung umfasst auch andere Formen von Diskriminierung, die nicht so einfach sind aufzuzeigen. Und zwar institutionelle Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung und natürlich die Quelle von allen, historische Diskriminierung.
Kannst du uns dazu ein Beispiel geben?
Ein Beispiel davon ist, dass auch die Handlungen, die einzelnen Handlungen von Schulpersonal, sagen wir mal, oder Kita-Personal sind natürlich auch, also dadurch kann man Diskriminierung identifizieren, aber das gibt auch in dem gesamten Schulsystem und Kita-System und also Bildungssystem Strukturen, die Diskriminierung von Kindern perpetuieren und verstärken. Und die sind meistens unsichtbar und das ist nicht möglich, unbedingt eine Person zu beschuldigen dafür und eine klare Opfer-Täter- oder Opfer-Täterin-Beziehung zu identifizieren.
Du hast eben von Empowerment gesprochen und deswegen würde ich an der Stelle gerne nochmal nachfragen. Also welchen Weg aus so einer Situation heraus gibt es denn? Wir haben jetzt von Mariam eben gehört, Beratung, Beschwerdestellen, das kann ein Moment sein, der hilft, der Diskriminierung entgegenzuwirken. Du hast eben das Wort Empowerment benutzt. Was würdest du zu Beschwerdemechanismen für Kinder sagen oder was für Möglichkeiten für Kinder noch einmal aufzeigen?
Also ich finde eine Beratung gezielt für Kinder äußerst wichtig. Also deswegen ist die Arbeit von Mariam in dieser Hinsicht extrem wichtig und längst überfällig. Also das gab es noch nicht, als ich ein Kind war zum Beispiel. Und es gibt es auch in anderen Ländern auch nicht unbedingt. Also wenn ich an Frankreich denke, ich bin mir nicht sicher, ob es solche Beratungsstellen gibt oder wenn, dann längst nicht genug. Deswegen ist es ein erster Schritt erstmal, um eben einen Raum zu haben, wo die Kinder und ihre Begleitpersonen die Möglichkeit haben, über eine Situation zu reflektieren, die vielleicht auch nicht so einfach artikulierbar ist, ne? Wie sie gesagt hat. Also zum Beispiel, sehr oft gibt es auch Bauchgefühle, die auch nicht und auch die auch noch dazu in Frage gestellt werden durch sogenannte Gaslighting, ne? Also das ist das, was wir auch früher gesagt haben, wie nein, das habe ich nicht so gemeint, das hast du dir eingebildet. Und dann sind Beratungsstellen in diesem Sinne sehr, sehr, sehr wichtig. Es gibt auch, also die Empowerment-Seite davon oder Beschwerdemechanismen, glaube ich, gehen Hand in Hand auch mit diesen Beratungsstellen, weil die Arbeit muss auch übernommen werden und kann nicht direkt von den Eltern oder Begleitpersonen und den Kindern selbst gemacht werden. Es ist eine Arbeit, die auch rechtliches Fachwissen benötigt, einigermaßen, also nicht 100%, aber das hilft auf jeden Fall. Und auch vor allem Menschen, die diskriminiert werden, werden auch aufgrund der sozialen Herkunft diskriminiert und sie können auch einen erschwerten Zugang auch zu solchen Beschwerdemechanismen. Empowerment ist die andere Seite davon. Das sind so zwei Seiten einer gleichen Medaille. Das heißt, nur wenn Menschen empowered sind, dann können sie auch für sich ihre Rechte einfordern. Und ich kann auch ein Beispiel nennen. Also um Menschen zu empowern, ist es ganz, ganz wichtig, eben unsere Differenzen und die Diskriminierungsdimensionen und die Identitätsmerkmale, die zu Diskriminierung führen, als Teil einer Hierarchie zu betrachten. Und solange das nicht passiert, können wir Diskriminierung nicht effektiv bekämpfen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir uns alle auf Augenhöhe betrachten und dass Diskriminierung aus allen Seiten kommen kann, dann ist es schon ein sehr falscher Anfang. Das heißt, es muss erstmal verstanden werden, dass die Hierarchien wirken und es ist anhand von diesen Hierarchien, dass wir Diskriminierung effektiv bekämpfen können. Zum Beispiel, wenn wir über Adultismus sprechen, die Hierarchie ist sehr klar, ne? Also Erwachsene sind oben in der Hierarchie und Kinder unten. Und das ist aber auch das Gleiche mit anderen Merkmalen, wie zum Beispiel Hautfarbe, mit Religion, mit Nationalität, Migrationsstatus, Geschlecht etc., sexuelle Orientierung, weil das kommt auch natürlich auch bei Jugendlichen und auch sexuelle Identität, auch sogar bei ganz jungen Kindern. Und in diesem Sinne, also es gibt eine Anekdote, die ich glaube, sehr beschreibt auch sehr gut, wie alle diese Hierarchien in uns verinnerlicht sind und dass es gilt, diese Hierarchien erstmal sichtbar zu machen, um sie aufzubrechen. Ich habe eine Situation gesehen im Kindergarten, wo ein weißes Kind sagte zu der Erzieherin, guck mal, Kevin ist schwarz. Und die Erzieherin hat gesagt, ach, nee, sowas sagt man nicht, das ist nicht nett, wir sind alle gleich. Ne? Also hör auf, sowas zu sagen. Also ne, ein bisschen, es war ihr sehr unangenehm, diese Situation zu bewältigen. Und die Botschaft, die daraus kam, war für beide Kinder, es gibt etwas Verkehrtes mit Schwarzsein. Und das dürfen wir nicht sagen. Und ich sehe trotzdem, dass es einen Unterschied zwischen unseren Hautfarben gibt. Und so früh fängt es an, dass diese Hierarchien verfestigt werden, ohne dass wir es merken. Und es ist das Gleiche auch mit anderen Merkmalen. Zum Beispiel, wenn Kinder sagen, oh, er ist behindert. Ja, die Person hat eine Behinderung und das sollte, also diese Differenzen sollten auch in einer neutralen, also möglichst neutralen Art und Weise betrachtet werden, damit die Wertung, die die Hierarchien füttert sozusagen, nicht mehr vorhanden ist. Und das ist das Gleiche auch mit Dicksein zum Beispiel und mit Körpergröße, mit allen Merkmalen, die zu Diskriminierung führen.
Vielen Dank für dieses Beispiel auch nochmal. Ich erinnere auch, dass Berit, die du, Mariam, eben schon erwähnt hattest, in einem Vortrag über die Ergebnisse von eurer Kids-Studie in den Projektkitas auch sehr schön beschrieben hatte, dass es total wichtig ist, dass das Kind mit dem Gefühl dasteht, dass es es wert ist, diese Frage und dieses Gefühl, das in ihm drin ist von irgendwie einer ungerechten oder komischen Situation, dass es das überhaupt ansprechen kann und dass das auch nur dann möglich ist, wenn ein Kind auch das Gefühl hat, dass es angemessen ist, dass es diesen Anspruch jetzt stellt. Und dieses Bild hat mich damals sehr bewegt, weil ich da eine große Parallele zur Würde des Kindes, wie sie auch in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist, sehe. Denn wir haben eigentlich eine allgemeine Erklärung für die Menschenrechte, wo es um die Würde eines jeden Menschen geht. Und in der Kinderrechtskonvention ist da nochmal die Würde des Kindes besonders hervorgehoben. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Bogen geschlagen werden kann, dass die hier auch im Fokus stehen muss. Vielen Dank, Mariam, und vielen Dank, Emilia, schon mal für den Austausch, den wir jetzt gerade hatten. Ich würde gerne, da unsere Zeit langsam zu Ende geht, noch zu so einer kleinen Abschlussrunde kommen. Und zwar in der Form, dass ich euch fragen möchte, was sind denn die dringendsten Handlungsbedarfe? Wo seht ihr die mit Blick auf Kinder als betroffene Gruppe in Deutschland?
Also aus unserer Perspektive von Kids, Kinder vor Diskriminierung schützen, ist es tatsächlich so, ein wichtiger Handlungsbedarf liegt darin, anzuerkennen, dass Diskriminierung eben nicht nur von Einzelpersonen ausgeht, sondern dass es eben strukturelle Diskriminierung, institutionelle Diskriminierung gibt. Ganz wichtig ist uns auch, dass es Beschwerdemechanismen für Kinder in den Schulen geben muss. Also für die Kitas gibt es eine gesetzliche Regelung, die das vorsieht, dass Kinder sich beschweren können müssen, auch über Diskriminierung. Vergleichbare Vorschriften gibt es für Schule nicht. Und das macht Schule zu einem Raum, in dem es für Kinder unglaublich schwer wird, selbstständig Beschwerden vorbringen zu können. Und wenn wir dann über Diskriminierungsbeschwerden reden, wird es noch viel komplizierter. Das heißt, hier muss viel gemacht werden. Es muss viel an dem an der Selbstperspektive der Institution gearbeitet werden, die anerkennen muss, dass Diskriminierungen stattfinden und dass hier eben auch eine Beschwerdekultur überhaupt möglich wird. Und weiterhin braucht es einfach, und Emilia hat es vorhin schon angesprochen, ich will es vielleicht nochmal aufgreifen, die Ressourcen. Ja, es braucht kostenfreie Beratungsstellen für Kinder und ihre erwachsenen Bezugspersonen, die sie begleiten. Und auch wenn das jetzt von Emilia so dargestellt wurde, es ist nicht so, dass wir in Deutschland furchtbar viele solche Beratungsstellen haben. Kids, Kinder vor Diskriminierung schützen, war tatsächlich die erste Antidiskriminierungsberatungsstelle, die sich direkt mit der Zielgruppe Kinder beschäftigt hat. Und mittlerweile gibt es eine weitere in Süddeutschland. Soweit ich weiß, gibt es noch ein paar Stellen, die sich gerade im Aufbau befinden. Aber selbst wenn wir auf 5 Beratungsstellen deutschlandweit kommen, ist es nicht genug. Und das heißt, was wir brauchen, sind wirklich viele Ressourcen, in die Informationen zum Thema Diskriminierung von Kindern stecken zu können, aber eben gerade auch Beratungs- und Beschwerdestrukturen für Kinder zu schaffen, die sie niedrigschwellig, barrierefrei oder zumindest barrierearm und kostenfrei in Anspruch nehmen können. Und da muss man auch immer darauf achten, dass wir hier gerade im Rahmen der Mehrsprachigkeit auch immer große Hürden zu nehmen haben. Das heißt, hier muss gerade in Bezug auf Kinder nochmal Rechtssystem ganz neu gedacht werden, Beratungssystem neu gedacht werden. Und ich glaube, da liegt einfach echt noch viel Arbeit vor uns.
Vielen Dank, Maja. Emilia?
Also ich unterstütze alle diese Maßnahmen voll und ganz und finde, dass ja, das sollte auch dringend passieren. Und auch wenn ich den Eindruck gegeben habe, ja, also es gibt noch sehr, sehr, sehr viel Raum nach oben, auch in Deutschland. Und auf einer anderen Ebene, ich glaube, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir haben, eben die Hierarchien zu konfrontieren, von denen ich früher gesprochen habe. Und das kann geschehen durch den Medien, durch auch die Schulbücher, durch das Schulprogramm auch, die einige Formen von Wissen als, als weniger wert betrachten und auch behandeln als andere. Einige Sprachen auch, ne? Dass es diese eben Hierarchie zwischen Sprachen gibt, das soll sich auch ändern. Also das ändert sich auch ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber das ist noch nicht genug. Und deswegen müssen wir auch mit den Medien arbeiten, mit den Verlagen gucken, dass eben die Bücher, die die Kinder von dem jüngsten Alter lesen, nicht in diesen gesellschaftlichen Rollen gefangen sind und diesen Stereotypen auch verstärken. Und ich habe selber ein Kind, er ist 6 Jahre alt und die Bücher, die er liest oder die wir zur Verfügung haben, ich muss meistens auch die Geschichten ändern, also leicht ändern durch anderen Namen oder anderen Geschlecht, damit eben diese Stereotypen sich nicht verfestigen. Und das kann ich machen, ich habe die Ressourcen dafür, aber es ist nicht der Fall für alle Eltern. Und das ist eine große Baustelle und ich glaube, wir schenken diesen Aspekt der Erziehung viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Das kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Vielen Dank, Mariam, vielen Dank, Emilia, für eure Ausführungen und die Beispiele. Ich glaube, ein wenig Rückenwind werden wir vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes bekommen. Der hat zumindest im letzten Berichtsverfahren Deutschland ermahnt, endlich Beratungs- und Beschwerdestellen für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland auf- und auszubauen. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ich denke, wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen darin, was das heißt, wenn man der Meinung von Kindern und Jugendlichen wirklich Gehör schenken möchte, wenn man das Gehörte berücksichtigen will, wie das in einer Beratungs- und Beschwerdestellenarbeit aussehen kann und wie vielfältig die Themen sind, mit denen Kinder auch eine solche Stelle überhaupt aufsuchen. Ich danke euch für das Gespräch und sage Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn Sie mehr zur UN-Kinderrechtskonvention wissen wollen, besuchen Sie die Website des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Dort finden Sie unter Kinderrechte viele Informationen zur UN-Konvention und ihrer Umsetzung in Deutschland. Dieses Audio ist urheberrechtlich geschützt und darf unter Nennung des Urhebers zu nicht kommerziellen Zwecken wiederverwendet und weiterverbreitet werden. Eine Bearbeitung ist nicht erlaubt. Produziert von Animo Film und Soundfront in Berlin.